why I'll always stay around. Mm-mm, yeah, yeah. You are the apple of my eye. Forever you stay in my heart. You must have known that I was lonely. Cause you came to my rescue. And I know that this must be heaven. How could so much love be inside of you? Oh, you are the sunshine of my life. Yeah. That's why I'll
she was haunted by the dead but friendly ghosts. As her helpers, they stayed as her hosts. But the reason why she kept them was a fear for herself. Yes, she was dangerous. She might drink some wine and sing all night and mess up the yard. Steal a man and rape his love and throw it away. And she became what she tried to avoid. She said, do now as I say, darling, not as I do. See the way I break it, not do it as I do. Do 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 do, not as I do. Or you'll feel rude. That was no one knew was that her only love was gone, stolen from her dead man long ago. Their son was treated bad by her ego and selfish thoughts. She cared less by him than about her own. He was soft.
Ja, hallo, hier ist Felicia Herrschaft heute mit einer Universalsendung. Und zwar ist der Weg, den wir heute gehen, eigentlich Kabul, Teheran. aber ich denke, wir starten in Teheran. Und zwar geht es hier um ein Projekt, das Parasur Fuhua und Susan Winch jetzt gerade im August im Iran versucht haben zu recherchieren über die Kunstszene im Iran. Und darüber führen wir jeweils Gespräche und dann geht es wieder nach Kabul, was wir jetzt am Anfang gehört haben. Das waren Filmausschnitte aus dem Film Osama von Siddiq Barmak, den Sandra Schäfer versucht hat zu begleiten als Dokumentarfilm, der dann wahrscheinlich nächstes Jahr erscheinen wird. Und deshalb auch der Titel Kabul, Teheran, Filmlandschaften, Städte unter Stress und Migration. Und zwar ist das ein Band, der von Sandra Schäfer, Madeleine Bernstorff und Jochen Becker herausgegeben wird bei V-Books. Und deshalb folgen wir dieser Reise. Niemand hätte gedacht, eben nachdem Mahmoud Ahmadinejad vor wenigen Monaten gewählt wurde, dass er zum Beispiel direkt, wie vor kurzem geschehen, zur Vernichtung Israels aufrufen würde. Und obwohl die Situation sich im Iran jetzt tatsächlich zu verschärfen scheint, gibt es gerade interessante Entwicklungen eigentlich in dem, wie sich Akteure die kulturelle Öffentlichkeit dort trotzdem zunutze machen. Und das kann man sehen, indem wie die Kunstszene agiert, als auch Parasur Fuhua, die eben vor 14 Jahren eigentlich durch das ermüdende Gefühl des Ständigen beobachtet und zurechtgewiesen werdens als Frau, Künstlerin und als Angehöriger einer oppositionellen Familie dann in den Westen emigrierte und jetzt eben in Deutschland in Offenbach lebt. Und sie ist eben bekannt den Iranern als Tochter des Ehepaars Fuhua. Prominente oppositionelle Politiker, die im Jahr 1998 einer Serie politischer Morde zum Opfer fielen. Sie ist jetzt im November wieder in Teheran, um dort eben den Todestag der Eltern zu begehen. Wir hören jetzt ein Gespräch mit Parasur. Du bist mit Susan Winch eben im August nach Teheran gereist und wie ist jetzt deine Einschätzung jetzt gerade auch mit einer Kunsttheoretikerin oder vielleicht auch Beobachterin deiner selbst in Teheran gewesen zu sein? Was habt ihr da, oder was ist jetzt die aktuelle Situation eigentlich für zeitgenössische Kunst in Teheran? Vielleicht kannst du da auch so einen Bogen entwickeln?
Das war für mich sehr, sehr interessant, die Reise, will ich ganz am Anfang sagen, weil jedes Mal, wenn ich nach Iran gehe, gehe ich im Grunde, in Anführungsstrich, mit einem politischen Auftrag, den ich mir selbst stelle. Und nur am Rande dieser hauptsächliche Arbeit, diese politische Anliegen, finde ich Zeit, irgendwie Ausstellungen zu besuchen oder mir anzuschauen, was passiert im Kunst-Kulturbereich im Iran. Aber diesmal war da die Fokussierung im Grunde eigentlich in diesem Kunstbereich lag, hatte ich die Möglichkeit, die junge Tendenzen, die was jetzt da stattfindet, wirklich für mich zu entdecken. Und das war sehr interessant. Wir haben irgendwie täglich vielleicht 4-5 Ateliers besucht, zahlreiche Künstler, mit der Arbeiten, uns mit diesen Arbeiten von Künstlern auseinandergesetzt. Und die Offenheit ist auch wirklich sehr bezeichnend, weil es gibt einen großen Wille, sich zu zeigen von Seiten der iranischen, besonders jüngere Generation der Künstler und ein fast Drang zur Positionierung und als Individuum wahrgenommen zu werden. Das finde ich auch irgendwie, wenn man das in einem soziologischen unter diesem Aspekt sieht, ist ein Zeichen von diesem großen Drang an Individualisierung, der in der Gesellschaft stattfindet. Jede versucht, eigene Position aufzubauen und dann auch diese Position sichtbar zu machen.
Ja.
Und die Künstler sind sehr stark dabei, sich irgendwie zu zeigen in nationalen, aber der große Versuch ist natürlich irgendwie diesen internationalen Rahmen zu schaffen. Die Interesse ist sehr groß, in Ausstellungen außerhalb Iran teilzunehmen, weil man auch dadurch irgendwie neue Eindrücke bekommt und diese enge Rahmen der Islamischen Republik wenigstens vor kurzer Zeit hinter sich lässt.
Ja. Und du sprichst sozusagen auch davon, dass der öffentliche Raum im Iran wie eine Gitterstruktur ist. Wie ist es dann für die Künstler im Iran oder in Teheran möglich, tatsächlich dieses Gitter
durchzubrechen,
in den internationalen Raum zu durchbrechen?
Das ist eine sehr im ersten Blick nicht so richtig durchschaubaren Mechanismus im Gange. Diese Gitterstruktur hat natürlich irgendwie im Laufe der letzten, sagen wir mal, 7-6 Jahre ist durchlässiger geworden. Dadurch, dass man irgendwie dieser Druck auf die Gesellschaft auch nicht mehr ausüben konnte. Aber es gibt eine Tendenz, diese Öffnungen zu kontrollieren. Das heißt, dass zum Beispiel über bestimmte Institutionen, wie zum Beispiel Museum für Moderne Kunst in Teheran, der viele Fäden in der Hand hat, zum Beispiel, wenn eine Künstler, wenn Kuratoren vom Westen eine Ausstellung hier im Westen mit Fokussierung auf iranische Kunst machen wollen, die erste Stelle, wo die hingehen, ist der Museum für Moderne Kunst. Und über die Museum für Moderne Kunst werden die Kontakte hergestellt zu den Künstlern. Natürlich da findet eine Selektion statt und wird eine gewisse Macht ausgeübt. Und das ist, oder gehen die zu Künstlerforum, das ist auch eine Einrichtung. In den letzten 6 Jahren, 7 Jahren sind die unterschiedlichen Berufsverbände von Künstlern zugelassen. Die haben alle ihre Sitz in einem staatlichen Gebäude namens Künstlerforum, die auch Möglichkeit für große Ausstellungen hat. Wunderschöne Gebäude mitten in Teheran mit unterschiedlichen Ausstellungsräumen, aber auch Kinosaal und ein Theater wird da gespielt auf jeden Fall. Das ist auch ein Zentrum. Der Chef diesem Künstlerforum wird ernannt von der Chef des Museums für Moderne Kunst, der irgendwie auch Berater der Minister, Kultusminister ist. Das heißt, das alles von oben, der Versuch da ist, alles zu regulieren. Das ist ein Scheinfreiraum. Aber die Künstler versuchen auch diese Freiräume irgendwie millimeterweise zu erweitern für sich. Das heißt, das ist irgendwie so eine Gratwanderung zwischen, was man für sich irgendwie erkämpft und was einem zugelassen wird von oben. Und das ist genau, was in den letzten Jahren zu beobachten war im Bezug auf diese Gitterstruktur. Die Gitterstruktur ist durchlässiger geworden, aber die Stellen, wo es durchlässig geworden ist, sind vorbestimmt von oben. Aber man versucht als Künstler natürlich, diese Öffnungen zu erweitern. Das passiert irgendwie ständig. Und dieser Prozess zu beobachten, ist natürlich sehr interessant.
Ja. Und ihr habt ja auch dann zum Beispiel Avenue Teheran
besucht. Das ist ja dann auch eine Möglichkeit, Öffentlichkeit herzustellen.
Gerade ja, Internet überhaupt ist eine parallele öffentliche Raum, der im Iran sehr attraktiv ist, weil durch diese Webseiten, durch diese Kommunikation eigentlich ersetzt man den realen öffentlichen Raum, der irgendwie von der Islamischen Republik beherrscht wird oder irgendwie so einfach durch die Machtstruktur organisiert wird. Im Internetbereich hat man mehr Möglichkeiten, obwohl da muss ich auch sagen, dass die Islamische Republik immer wieder da eingreift und versucht, die Arbeit im Internetbereich auch zu begrenzen mit unterschiedlichen Methoden, wie die die setzen Filter ein, um der Zugang zu bestimmten Webseiten, besonders politische Webseiten, vor den Benutzer zu blockieren. Aber eine andere Art der Internetnutzung, der auch sehr, sehr beliebt ist, sind Weblogs. Weblogs sind irgendwie individuelle Foren, die irgendwie sehr leicht zu betreiben sind. Und das ist im Grunde eigentlich ein Sammelsurium aus eher dilettantische Texte, Gedichte, Fotos, das der Betreiber selbst im Internet stellt. Und vor allem sind die Darstellungsmöglichkeit. Und das zeugt auch von diesem Drang an Individualismus, dass jeder versucht, für sich selbst eine Sichtbarkeit herzustellen, der sehr wichtig ist in so einem Prozess der Demokratisierung einer Gesellschaft, der von unten meine ich, dass man der Anspruch erhebt, ich bin ein Individuum, ich habe das Recht, sichtbar zu sein. Und wenn der reale öffentliche Raum mir diese Möglichkeit nicht gibt, dann gucke ich mal woanders, das für mich herzustellen.
Ja, da, was ich da nicht so ganz verstehe, ist, inwiefern wird möglicherweise werden Demokratisierungsprozesse verhindert? Also, oder werden sie verhindert?
Klar werden sie verhindert. In dem Moment, dass es irgendwie besonders, vielleicht gebe ich ein Gespräch, den Susanne und ich hatten mit einer der Betreiber der Tehran Avenue, dieser Webseite, weiter. Er meinte, dass die schließen große, brisante Themen, politische Themen aus ihrer Arbeit aus. Und nur dadurch haben die Möglichkeit, in dem Bereich der mikropolitischen, das ist so, wie er das seine Arbeit oder die Arbeit der Gruppe beschrieben hat, können die überhaupt Beiträge dazu zu schreiben. Das heißt, dass in dem Moment, dass eine Aussage politisch wird und in einem Rahmen, dass der Macht der herrschende Regierung hinterfragt, dann werden sie sofort gestoppt. Aber diese ganz kleine Öffnungen, da können sie das nicht mehr verhindern. Das ist, und deswegen versuchen die das zu kontrollieren, eher in dem Sinne, dass man irgendwie versucht, Richtungen zu etablieren und dann auch Möglichkeiten den Künstler, Kulturschaffende anbieten, wenn die in diesen Richtung arbeiten. Ein Beispiel, das Susanne erwähnt hat, ist ein sehr gutes Beispiel von dieser Künstlerin, die der Gynäkologenpraxis als Schauplatz ihrer Arbeit nutzen wollte. Weil genau an dieser Stelle die Fragestellungen, die für sie interessant waren, war es, das ist die Generation, der im Grunde die Teenagerjahre in Revolution verbracht hat, mit einem Ideale irgendwie im Erwachsenenleben reingekommen ist. Was ist aus dieser Ideale geworden? Jetzt, rückblickend. Das wird dann politisch. Da sagt man, das muss in einem kontrollierten Prozess stattfinden, falls sie die Möglichkeit haben will, im Iran auszustellen.
Also der 79er.
Genau, genau. Naja, das ist der Jahrgang, der im 79 zwischen 15 und 20 war. Das ist eher der eigentlich, wie gesagt, der Zugang zum Erwachsenenleben durch Revolutionjahre eigentlich gemacht.
Genau, das ist ja auch deine Generation.
Genau, das ist meine Generation. Und das ist auch eine Generation, die irgendwie sich zurückgezogen hat von allem politischen, gesellschaftlichen Aktivitäten oder zurückziehen musste, verdrängt worden ist in einem inneren Exil oder auch viele geflohen sind. Diejenigen, die das überlebt haben, weil viele wurden einfach hingerichtet. Und die irgendwie auch langsam jetzt versucht, seinen Platz zu finden in der Gesellschaft, weil man einfach sehr isoliert als Privatmensch gelebt hat, jahrelang. Und jetzt versucht herauszufinden, wo ist mein Platz in dieser Gesellschaft, in dieser Geschichte.
Ja,
und das ist natürlich ein sehr brisantes Thema. Und das wird dann entweder verhindert oder irgendwie so verwässert. Der Ansatz wird verwässert dadurch, dass es irgendwie eine Kontrolle mit eingebaut ist, dass der Kurator sagt, ich muss den Prozess der Arbeit beobachten und wenn es brenzlig wird, dann muss ich meine Ratschläge dazu geben und wenn es nicht befolgt wird, dann hast du keine Möglichkeit, das auszustellen.
Ja. Ja, also viele dieser Generationen sind ins innere Exil gegangen und du bist ja hierher gekommen, also
ja,
ins richtige Exil gegangen und konntest hier deine Arbeiten ja auch weiterentwickeln, die sehr oft ja auch sehr kritisch umgehen mit den mit den symbolhaften oder auch der ornamentalen Struktur eigentlich der iranischen Kultur oder Kunst. Und du sagst jetzt zum Beispiel, dass sich das öffentliche Bild auch verändert hat durch andere Farben, die jetzt genutzt werden können. Also es ist weg von so vielen schwarzen,
dunklen
Farben, eher etwas Karnevaleskes kehrt durch während des Ramadans anscheinend ein oder anderer Feiertage durch die Wimpel, die dich jetzt an unsere Karnevalskultur erinnern.
Ja. Ja, das ist eher ein Phänomen, den man nicht nur durch diesen religiösen Banner, die viel farbiger geworden sind, sieht, sondern es ist ein Prozess der Akzeptieren oder Einsetzen von Elementen der Popkultur. Man hat die Popkultur entdeckt in der Möglichkeit, dass es anbietet zur Massenmobilisierung. Und das wird genutzt auch von der Regierung. Nicht nur irgendwie in der religiösen Zeremonien sieht man diese Tendenz zur Popkultur, dass der Rhythmus irgendwie der religiösen Musik etwas poppiger geworden ist oder diese religiöse Banner viel farbenfroher und durchsichtiger geworden sind, sondern auch die Regierung setzt diese Tendenz ein zum Zweck der Massenmobilisierung. Ein gutes Beispiel ist der letzte Wahlkampagne vor Präsidentschaft im Iran, wo man wirklich beobachtet hat, dass die irgendwie so eine richtige Hysterie an Atmosphäre eigentlich geschaffen haben mit unterschiedlichen Aufklebern, Logos, die irgendwie total an richtig poppig waren. Du konntest irgendwie hochgeschminkte junge Frauen sehen, die auf den Stirn Rafsanjani geschrieben haben, als ob er irgendwie ein Fußballheld wäre. Dabei ist er eine Mulla und so war eine richtig schlecht aussehende Mulla. Und naja, oder irgendwie T-Shirts oder alles, dass man im Grunde zu Tendenzen, die irgendwie zu den Popkultur gehören. Und dann auch Musik, Melodie, alles wurde eingesetzt, um so viel wie möglich Wähler an die Urne zu bringen und diese Atmosphäre zu schaffen. Das heißt, dass diese Tendenz der Banalisierung und Verkitschung ist sehr stark. Das ist aber sehr ambivalent, weil die andere Seite ist es, dass durch diese Verkitschung und Banalisierung die andere Seite der islamischen Herrschaft wird auch dadurch verharmlost und nicht mehr in seinem irgendwie gewalttätigen, machtausübenden Charakter so richtig wahrgenommen.
Und durch den jetzt neuen Präsidenten
Ahmadinejad, Herr Ahmadinejad, ich weiß nicht.
Die Polarisierung vielleicht wieder ins Dunkle umschlagen?
Das weiß ich nicht, Das Einzige, das ich wahrgenommen habe im Iran, und das ist, hält noch weiter, ist ein großer apokalyptischer Blick in der Zukunft, der mit Amtseintritt Ahmadinejad aufgetaucht ist, weil man denkt, er ist eine Hardliner. Er wird alle Hoffnungen, dass irgendwie jetzt wir haben, auch wenn die manchmal sehr belanglos und klein sind, er wird die schließen. Und man hat eigentlich aufgegeben, bevor irgendein Kampf stattgefunden hat. Das ist eine sehr passive Haltung, die man beobachtet, besonders bei Kultur- und Kunstschaffende. In der jüngeren Generation habe ich in Gesprächen gespürt, dass eine große Wille an Widerstand da ist. Diejenigen, die irgendwie so unter 30 Jahre alt sind, sagen, nee, das lassen wir nicht mit uns noch einmal machen. Aber eine Strategie, was würdest du machen, wenn die dich verhaften, wenn die dich zur Verhörsitzung vorladen, wenn du ein Verbot bekommst, überhaupt auszusprechen, da eine Strategie haben die nicht. Das heißt, dass es nur die Wille da ist, aber wie kann man das umsetzen, da gibt es keinen Plan dafür. Und ich bin sehr gespannt, irgendwie, wie es sich weiterentwickelt. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die Regierung irgendwie alle diese Hoffnungen schließt, sondern es wird eher sich, glaube ich, beschränken auf die politisch brisante Fragen. Da wird man weiterhin versuchen, irgendwie das zu unterdrücken, die Auseinandersetzung mit diesen Themen. Und im Kulturbereich ich glaube nicht, dass diese Tendenz zum Pop verhindert wird, weil im Grunde ist es sehr harmlos. Die wichtige Auseinandersetzung ist es eigentlich mit der Machtstruktur, wie funktioniert es. Da wird man vielleicht die Kontrolle etwas verstärken.
Ja. Und für gerade Künstler, also was man sich vielleicht nicht so gut vorstellen kann, ist, dass es jetzt zum Beispiel schon über 110 Galerien gibt in Teheran. Also es scheint schon die Möglichkeit des künstlerischen Ausdrucks zu geben.
Ja, aber was?
Aber was wird?
Genau, das ist das.
Was wird?
Genau, das ist es. Das ist in Teheran haben wir irgendwie gehört, dass nicht in Teheran, im gesamten Iran jedes Jahr 4000 Künstler ihre Hochschulabschluss bekommen. Das ist einfach eine Masse. Und dass die existieren, dass die da sind, dass, und dass die viel Raum einnehmen, das ist wahr.
Yeah.
Aber was die Signale, was ist charakteristisch für ihre Dasein? Das ist die Frage und natürlich wird der Regierung versuchen, das zu verharmlosen. Aber ich hoffe, dass die Künstler auch weiterhin ihre kritische Blick mehr schulen und mehr einsetzen. Und dann bin ich gespannt, was da passieren wird. An Masse fehlt es im Iran überhaupt nicht. An Galerienmasse, an Künstlermasse, das ist schon vorhanden. Aber welche Rolle das einnimmt, das bleibt noch offen.
Ja. Weil es gibt ja noch viel Plakatmalerei zum Beispiel.
Ja, das ist, viele von denen werden auch nicht von richtig ausgebildeten Künstlern gemacht. Das ist einfach so ein Handwerk, der man in diesen Werkstätten, wo es traditionell gemacht wird, dass man da das weitermacht. Oder man benutzt der moderne Technik der Computer und Grafik und versucht das in diesem, viele von denen sind nicht irgendwie ausgebildete Künstler. Die Künstler verstehen sich schon als eine Gruppe, die auch neben ihrem Handwerk ihre Ansätze eigentlich aufbauen müssen.
Ja. Und jetzt fährst du ja dieses Jahr wieder zum
Jahrestag meiner Eltern.
Tag deiner Eltern im Iran. Hat sich seitdem etwas jetzt geändert oder wurde mehr gibt es eine Aufklärungs?
Aufklärung nicht mehr. Seit einigen Jahren hat der Regierung unsere gesamte irgendwie Anstrengung nach Aufklärung blockiert und die Akte einfach geschlossen. Aber alleine der Präsenz in der Öffentlichkeit und dass man das immer wieder thematisiert, das zeigt, dass dieser Aufklärungsprozess nicht zu den Ergebnissen gekommen ist, dass die Gesellschaft eigentlich über diesen jahrelangen Betreiben der Versuch zum Aufklärung geprägt hatte. Eine Sache, die ich da zu sagen möchte, ist, im Sommer, als ich im Iran war, lief ein Theaterstück von Bahram Beizai, der auch die politische Morde an Intellektuelle im Iran thematisiert hatte. Und diese Aufführung wurde, nach wenigen Aufführungen wurde der Theaterstück verboten, aber trotzdem, es war irgendwie lange Schlangen vor die Kasse, stundenlang bevor der Anfang haben Leute Schlangen gestanden, um überhaupt die Möglichkeit zu bekommen, reinzugehen. Und das zeigt, dass die Gesellschaft immer noch sehr interessiert ist und das ist ein Thema, das bewegt. Und mit meiner nächsten Reise, ich weiß überhaupt nicht, was für Möglichkeiten da sind für ein Andenken, aber natürlich werde ich alles versuchen, um Genehmigungen zu bekommen, denn ich keine große Hoffnung habe, dass die erteilt werden. Deswegen mit großer Wahrscheinlichkeit werde es in meinem Elternhaus der Ort ist, wo die beide gelebt, gearbeitet und dann auch ermordet worden sind. An dem Ort wird es stattfinden, wie letztes Jahr auch. Letztes Jahr haben wir auch keine Genehmigung bekommen, in einem öffentlichen Raum die Veranstaltung zu machen. Und haben wir uns entschieden, das zu Hause zu machen, obwohl die Polizeipräsenz war so stark und die ganze Straße rundherum waren blockiert und viele Leute wurden verhindert, überhaupt irgendwie durch diese Blockade reinzukommen. Aber trotzdem, alleine der Versuch ist es eigentlich das Ziel, dass man sagt, nein, hier ist ein Unrecht passiert, über Jahre hinweg sind Intellektuelle ermordet worden und Andenken an denen ist ein ist unser Recht.
Ja. Mhm. Also es werden jetzt Polizisten eingesetzt und nicht Schlägerbanden, die
beide.
Mengen.
Ja, beide.
Weil ja schon Tausende.
Ja, beide. Eigentlich, ja. Beide Polizisten machen Barrikade, irgendwie die bauen Barrieren, dass die Menschen überhaupt kommen. Und dann diejenigen, die irgendwie es denen gelingt, zu Hause zu finden. Viele von denen werden nach Verlassen des Hauses von der Schlägertruppen verprügelt. Das heißt, dass es irgendwie eine Aufgabenteilung gibt zwischen den Sicherheitskräften und den Schlägertruppen. Okay. Der schmutzige Teil erledigen die Schlägergruppen und der andere Teil, der eigentlich sagt, naja, das ist öffentlicher Raum, viele Menschen können hier nicht rein, weil das blockiert die Straßen oder sowas. Mhm. Das ist der Teil, das die Sicherheitskräfte annehmen.
Ja.
Hm.
Ja.
Das war das Gespräch mit Parasu Furua. Auch in dem, wie sie das öffentliche Leben zwar durch einen Fernblick als wahrnimmt, wie als wäre Iran ein eigener Planet, ist diese Oberfläche für sie durchzogen von festen Gitterstrukturen. Es scheint eine Vergitterung zu geben, die mit diesem Planeten verwachsen zu sein scheint. Und an vielen Stellen hat sich diese Gitterstruktur einfach auf diesen Planeten gepresst. Und obwohl sie hier aus der Ferne sozusagen auf den Iran blickt, auf diesen Planeten, spürt sie diesen Druck dieses Gitters der iranischen Republik. Es gibt noch zwei neue Erscheinungen, die auch diese Enge im Gottesstaat beschreiben. Und das ist einmal Reza Hayatpur, Der brennende Geschmack der Freiheit, Mein Leben als junger Mullah im Iran, erschienen jetzt bei Surkamp. Und Asa Nafisi, Lolita lesen in Teheran, aus dem Amerikanischen übersetzt und erschienen in der Deutschen Verlagsanstalt. Jetzt hören wir das Gespräch mit Susan Winch, die eben mit Parastu Furua in Teheran gewesen ist und eben dort versucht hat, die Kunstszene zu dokumentieren. Das Ganze ist sozusagen Teil eines Forschungsprojektes, das Compiler heißt und an der Hochschule für Kunst und Gestaltung in Zürich gemacht wird. Und dort arbeitet auch Susan Winch. Der erste Compiler erschien eben über Kunst im Balkan und der zweite wird eben über Teheran erscheinen, über Kunst im Iran.
Auf der Suche nach dem zweiten Thema ist mir, denke ich, schon vor etwa 2 Jahren aufgefallen, dass jetzt mit der Kunst im Iran möglicherweise etwas Ähnliches passiert. Es gibt wieder irgendwie dieses Bedürfnis des Westens, nach jetzt irgendwie China den Balkan irgendwie nach etwas Neuem Ausschau zu halten. Mhm. Und dann bestand natürlich wieder irgendwie die Frage, wenn das Konzept gleich bleiben soll, mit wem könnte ich zusammenarbeiten? Habe ich recherchiert und Barasu Vorahar angerufen, da ich ihre Arbeit wirklich sehr, sehr gut finde, die dazwischen eigentlich politische Analyse und poetischen Arbeiten hin und her schwenkt. Ja. Die daran interessiert wäre, mitzuarbeiten, herauszufinden, was passiert im Iran hier und jetzt, wie ist irgendwie die Differenz der Wahrnehmung zu dem, was hier im Westen gezeigt wird, und kann man von dem, was sich irgendwie herausschält während unserer Recherche, kann man das wieder öffnen und dann wieder herausfinden und auch andere Künstler aus anderen Ländern integrieren, die am gleichen Thema arbeiten.
Ja.
So sind wir dann nach Teheran gegangen und haben wirklich eine ganz, ganz weitläufige Recherche gemacht. Auch sehr, sehr viele Malerinnen und Maler besucht, weil Malerei ist in Teheran ganz, ganz wichtig.
Ja.
Obschon das natürlich etwas ist, das auf der DVD nicht wirklich omnipräsent erscheinen kann, denn Malerei und die gepixelten Bilder, da herrscht ja ein ziemlicher Widerspruch. Also die DVD ist ja nicht wirklich das Medium, um Malerei zu fassen.
Ja.
Aber um herauszufinden, wie das Kunstsystem funktioniert und woran beißt man sich, woran reibt man sich, war es sehr, sehr wichtig, irgendwie zu versuchen, die ganze Kunstszene aufzusuchen, was wir natürlich nicht wirklich geschafft haben. Aber ich denke, wir haben einen großen Rahmen geöffnet und werden wahrscheinlich auch im Februar weitersuchen.
Ja.
Und versuchen auch irgendwie den Rest noch abzudecken, um ein größtmögliches Bild zu erhalten.
Ja. Du hattest ja davon gesprochen, dass es sowas wie einen Stillstand in der Malerei gibt in Iran.
Dieser Stillstand. Mhm.
Und was ist das für eine Lehre, die man dann da wahrnimmt anhand dieses Stillstands?
Es sind malerische Konzepte, die, denke ich mal, von der Moderne bis zu 1970 reichen und jetzt auch wieder ganz stark mit figurativen Konzepten angereichert sind.
Ja.
Es hat fast überhaupt nichts zu tun mit der zeitgenössischen Malerei, wie wir sie hier in Europa oder in den Staaten antreffen. Es ist auf den ersten Blick scheint es eine wirklich retardierte Malerei zu sein, die mit den modernistischen Stilmitteln arbeitet.
Ja.
Und es war dann sehr interessant, irgendwie bei den Malern und Malerinnen und auch bei den Theoretikerinnen herumzufragen, ob es sich vielleicht um Appropriation Art handelt, also um die, wenn ja diese Codes nicht mehr benutzt werden heute in der zeitgenössischen Malerei, dann sind sie gewissermaßen befreit und können eigentlich wieder eingesetzt werden.
Ja. Also du hast... Ja.
Und darum handelt es sich, glaube ich, nicht, denn offenbar wird an den Akademien wird dieser Stil vermittelt und ist gewissermaßen der eigene Stil, der in Iran gepflegt wird, der halt diese modernistische Tendenz hat, aber als sehr, sehr stark zeitgenössisch als zeitgenössisch gilt. Und dann kommt hinzu, dass sehr, sehr viele literarische Elemente auftauchen, die für mein Auge nicht lesbar sind, also sich auf die Literatur bis zum Mittelalter erstrecken und wo es irgendwie so es gibt die Täter, es gibt den Paradiesapfel, das sind alles Dinge, die mit Assoziationen gefüllt sind, die für das iranische Auge sehr gut lesbar sind, für uns aber eigentlich unerschließbar bleiben.
Ja.
Und diese literarische Grundlage scheint auch so ein bisschen wie für unser Auge, also für Paras und mein Auge, so wie ein Gesetz zu sein. Man bleibt irgendwie verhaftet in dieser Position und bricht nicht heraus aus. Und dann gibt es aber natürlich jüngere zeitgenössische Maler und Malerinnen, die genau das tun und eben nicht mehr diese sehr stark aufgeladenen Dinge benutzen in der Sprache ihrer Malerei, sondern mit Alltagsgegenständen arbeiten und damit das linguistische System selbst verändern, was ein hochpolitischer Akt ist, aber nicht so ein lautes politisches Statement, sondern eigentlich eine Arbeit an den Grundlagen der Codes und der Kultur.
Ja. Und inwiefern gibt es eben auch feministische Positionen, also dass eben auch Künstler zum Beispiel das eigene Männerbild untersuchen? Habt ihr da in der Hinsicht auch Künstler getroffen?
Mhm. Es gibt sehr viele feministische Positionen, auch von der Männer, weil die Position der Frauen im Iran ist so stark eingeengt, dass sie von vielen Männern auch als hochgradig störend empfunden wird. Und man auch versucht, eben nicht nur das Frauenbild, irgendwie den gängigen Shadow oder die Erscheinung des Shadows zu untersuchen, zu dokumentieren, abzubilden, und seine vielfältigen Paarungen irgendwie mit der Moderne, sondern eben auch das Männerbild selbst zu untersuchen. Also es gibt, das ist sehr, sehr interessant, es gibt viele Künstler, die am Männerbild arbeiten, das ist ein ganz anderes Konzept vorlegt, als wir es hier in Europa kennen. Und es gewissermaßen versuchen, von diesem Gegenpol auf die Geschlechterdebatte anzustoßen.
Ja. Das heißt, inwiefern kann man da von einer Gender-Diskussion auch sprechen? Also entspricht die Gender-Diskussion den Themenbereichen hier?
Ich glaube, dass in den intellektuellen Kreisen und die Künstler im Iran kommen eigentlich alle aus intellektuellen, gut etablierten Familien, ist die Gender-Diskussion ein wichtiges Thema. Man kann ja eigentlich sagen, wenn das Shadow fällt, dann ist auch das System gefallen. Die beiden Dinge sind unmittelbar miteinander verknüpft.
Ja, yes. Ja, und von Teheran gehen wir jetzt nach Kabul und zwar zu dem Filmprojekt von Sandra Schäfer. Sie war eben in Teheran und musste dann nach Kabul. Das erklärt sie jetzt gleich in dem Gespräch und hat dann aus dieser Begegnung dem Filmprojekt von von Siddiq Barmak über den Film Osama, über eine Demonstration, die in diesem Film stattfindet, ein Dokumentarfilmprojekt entwickelt.
Und wie könntest du vielleicht nochmal sagen, wie ihr seid sozusagen zu den Dreharbeiten von Osama dort angekommen? War da die Idee des Films schon klar, so dass ihr zum Beispiel auch welche Filmszenen ihr dokumentieren könnt?
Nee, wir sind gar nicht dorthin gefahren, wir wussten überhaupt nicht, dass der Osama-Film gedreht wird.
Ah, ja.
Also wir sind eigentlich aus einem ganz anderen Grund von Teheran aus nach Kabul gekommen und weil wir nämlich ein Gespräch führen wollten mit Mahmoud Abbas, der eigentlich in Teheran sein sollte, aber wegen der Dreharbeiten, also weil er bei den Dreharbeiten des Osamas helfen wollte, eben nicht zurückgekommen ist. Und dann mussten wir uns entscheiden, wenn wir ihn unbedingt treffen wollen, eben nach Kabul zu fahren. Das haben wir dann gemacht. Und hatten viel zu wenig Geld, um so lange dort bleiben zu können, und wollten eigentlich nach 3 Tagen, völlig absurd, irgendwie wieder zurückfliegen, weil wir uns die Übernachtung nicht überleisten konnten, irgendein Hotel. Und das fanden alle natürlich einigermaßen absurd, dass wir für so kurze Zeit dazu kommen, und haben nach dem Problem gefragt, und wir haben gesagt, wir haben nicht so viel Geld, irgendwie, weil das sehr teuer ist. Und dann sind wir eingeladen worden, im Gästehaus bleiben zu können, von dem Team von Cedric Barmak. Und dann haben wir erst erfahren, dass eben dieser Film gedreht wird, und wir wurden eingeladen, daran teilzunehmen, und sind wir halt auch hingekommen und waren da, und dann gab es eben wohl diese Szene gedreht, von der wir gar nicht wussten, dass die gedreht werden würde. Das war ein großes Geheimnis, wie es oft bei Dreharbeiten ist, dass man nicht so viele Leute einweiht vorher, und es ist dann wirklich eine Art Notiz eigentlich entstanden und aufgezeichnet worden, und wir haben dann aber gedacht, dass wir das zu einem kleinen Film schneiden wollen. Material.
Ja. Und jetzt diese Demonstration, also was war jetzt für die Frauen dann in dieser Situation wichtig? Also du meintest, dass sie eben tatsächlich diese Demonstration, obwohl sie nachgestellt ist oder im Film stattfindet, immer noch mit realen Problemen eigentlich zu tun hat, der Frauen. Also für die Frauen wie als echt empfunden wird?
Also wir sind dann ja bei der nächsten Reise eben, also haben wir Frauen nochmal aufgesucht und sie gefragt, was das für sie eigentlich bedeutet hat, an dieser Demonstrationsszene teilzunehmen, weil wir uns sehr gewundert haben, dass so viele Frauen gekommen sind. 2002 irgendwie, die Situation war noch total unsicher, an so einer Szene teilzunehmen. Also wenn man auch, obwohl sie halt natürlich die Burka getragen haben und du sie nicht erkennen kannst, also im Film. Und natürlich war ein ganz wichtiger Grund der, dass sie Geld verdienen wollten und mussten und aus dem Grund da waren. Aber viele haben auch gesagt, dass es für sie, dass die Forderungen, die sie dort gestellt haben, auch Forderungen waren, die sie tatsächlich in ihrem Leben haben. Also so, dass sie gehofft haben, dass mit diesem Film, dass der in die Öffentlichkeit kommen wird, dass sie gehofft haben, dass das eine Wirkung haben wird auf ihre reale Situation der Zeit. Und das war, also ganz knapp jetzt, es gibt nochmal sehr viele verschiedene andere Gründe, aber das war von vielen eine Hoffnung, die sie da, daran damit verbunden haben.
Ja, das heißt, jetzt seid ihr bald dabei, das sozusagen zu Ende zu stellen. Also.
Naja, nee, das dauert noch. Also wir werden noch einen Teil drehen im nächsten Jahr. Und
welcher Teil fehlt da noch? Also neben Gesprächen, die ihr eben geführt habt?
Also wir haben ja sehr viele Interviews geführt und die auch aufgezeichnet, aber es gibt bestimmte Themen, die etwas heikel sind, wie zum Beispiel der Eifersuchtskonflikt, den ich vorhin schon beschrieben habe, zwischen Brüdern und Schwestern, also wo die Schwester vielleicht einfach mehr verdient als der Bruder und er das nicht akzeptieren kann und ihr das deshalb verbietet. Und das sind Themen, die man nicht einfach so als Interview zeigen kann, wenn man damit irgendwie die Personen schlecht darstellen würde oder auch damit irgendwie die Familie irgendwie in Misskredit bringen würde. Und deshalb überlegen wir uns, dass bestimmte Szenen, bestimmte Themen szenisch umsetzen werden, also fiktionalisieren werden. Und das müssen wir halt irgendwie bei den nächsten Dreharbeiten auf jeden Fall noch machen. Und es gibt eine Person, die wir noch nicht bei den letzten Dreharbeiten nicht treffen konnten, weil die ganz schnell Kabul verlassen musste, weil es auch eine Morddrohung gab, und deshalb also gibt es einige Sachen, die wir halt noch nachdrehen wollen. Ja. Und wir machen auch einen Teil der Postproduktion in Kabul. Also das ist auch
das ganz wichtig.
Ja. Naja, es gibt halt Schneidemöglichkeiten und wir fangen an in Deutschland, also in Berlin zu schneiden, aber wollen dann in Zusammenarbeit mit den Kollegen, mit denen wir auch schon das Projekt zusammen entwickelt haben in Kabul, den Schnitt rücksprechen und auch sehen, ob bestimmte Umsetzungen so oder dramaturgische Entscheidungen, ob die so okay sind oder ob wir da bessere, nochmal andere Formen dafür finden sollten. Also weil wir das nicht gut, also nicht von hier aus nicht komplett beurteilen können. Und der Film soll sowohl also in Kabul oder in Afghanistan gezeigt werden können, als auch hier. Also es geht jetzt nicht darum, dass wir einen Film machen, nur um das westliche Publikum zu informieren über die Situation in Afghanistan. Ja. Also von daher ist es ein gemeinsames Projekt, was über einen langen Zeitraum sich entwickelt hat, also von 2002 an eben bis jetzt, bis es dann irgendwann fertig sein wird. Also so, und es gab immer wieder mehrere Begegnungen, also dass wir in Afghanistan waren. Es gab auch einige Personen, die zum Festival in Berlin waren. Also es gibt ja. Also eben eine längere, das ist ein längerer Prozess, ein längerer Arbeitsprozess.
Ja. Welche Auswirkungen wird das denn auf den Inhalt des Films haben, wenn er in beiden Ländern gezeigt werden soll? Also müsst ihr dann bestimmten Themen so ein bisschen vorsichtig sein, so wie du das beschrieben hast, dass ihr einige Szenen fiktionalisiert. Müsst ihr da bei bestimmten Themen einfach die Art des Fragens dann darauf schon also sozusagen einstellen?
Ja, auf jeden Fall. Also wir hatten jetzt, also den, eigentlich ist auch die Hauptprotagonistin in unserem Film die Übersetzerin, die eben eine ganz wichtige Vermittlerrolle für uns sowieso während der Dreharbeiten, aber auch in dem Film eben übernimmt und die ganz stark Wert darauf gelegt hat, dass bestimmte Sachen eben, also die sie auch nur so formulieren wollte, wie sie meint, dass sie das für richtig hält. Und diesen Konflikt, der ist Teil unseres Films. Also da sind wir natürlich dann eher diejenigen, die bestimmte Sachen sich vorstellen und fragen wollen und wo Sakina sagt, also so nicht, aber und erklärt es dann aber auch. Und von daher ist es halt Teil, also dieses des gesamten Arbeitsprozesses und dann eben auch Teil des Films. Wobei wir dennoch halt nicht ganz und gar auf bestimmte Themen verzichten wollen. Aber es ist zum Beispiel so ein Osama-Film, ich meine, das ist ziemlich klug, finde ich. Das Thema von Gender Crossing ist sehr tabuisiert in Afghanistan und ich finde das eine kluge Praxis von Sidik Barmak, dass er dreimal diese Geschichte erzählt, die Geschichte des Regenbogens, um dieses Thema vorzustellen und auch zu legitimieren, dadurch, dass er dreimal diese Geschichte erzählt von Kamen Rostum, die irgendwie eine sehr alte Geschichte ist, die auch viele kennen. Also, wenn das, also,
ja, stimmt.
Und solche Methoden kann man ja auch wählen, um bestimmte Themen auch anzusprechen. Also dann lokal zu verankern, irgendwie in der Kultur oder dass wir uns auch auf die Balfie beziehen wollen, auf die Dichterin und so, dass wir jetzt wieder herstellen.
Ja, dieses Gespräch Sandra Schäfer mit Anne Jung und Khalida Niasi, das können wir jetzt eigentlich noch fortsetzen, aber es folgt die nächste Sendung. Und das Gender Crossing, das ist natürlich die Idee, man geht unter dem Regenbogen durch und das Mädchen verwandelt sich in einen Jungen. Damit schließen wir ab unser Crossing von Teheran nach Kabul, um zu zeigen, dass auch schon hier im Westen versucht wurde, Frauen zu verstehen oder zu verändern. Am Mikrofon verabschiedet sich mit der Herrschaft. Let me explain.